Das Mobbing über digitale Medien setzt sich dann zu Hause fort. Das heißt, es betrifft nicht nur die Schulzeit, sondern es betrifft auch den privaten Bereich. Egal, wo ich mich dann im Internet aufhalte, auf Social-Media-Plattformen, was auch immer ich tue, sind da neue Übergriffe möglich, auch außerhalb von Schule. Ich kann mich dem ja eigentlich auch gar nicht mehr entziehen.
Wenn ihr dieses Thema im Unterricht besprechen wollt, dann findet ihr passende Unterrichtsimpulse auf unserem Campus.
Die EU hat anlässlich des Safer Internet Days am 10. Februar 2026 einen Aktionsplan gegen Cybermobbing angekündigt. Studien zeigen, wie wichtig das Thema ist, denn jedes sechste Kind im Alter von 11 bis 15 Jahren war schon einmal von Cybermobbing betroffen. Das sind 4 bis 5 Kinder einer Klasse bei durchschnittlicher Klassengröße. Im Zuge des Aktionsplans soll unter anderem eine App entwickelt werden, mit denen Betroffene Beweise sichern und Cybermobbing melden können. Aber auch Prävention spielt im Vorhaben eine bedeutende Rolle. Entsprechende Leitlinien für Schulen sollen dazu überarbeitet werden. Aber es sollen auch Ressourcen an Schule und in außerschulischer Bildungsarbeit verstärkt werden. Bis dieses Vorhaben im gelebten Alltag dann aber ankommt, wird noch Zeit vergehen. Was passiert denn in der Zwischenzeit? Das schauen wir uns heute an.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spotlight Medienbildung. Und ja, also ein bisschen abweichend davon, wie man es bislang eigentlich so kennt, habe ich heute so fast gar nichts zu tun, sondern ich habe die Ehre eigentlich zu übergeben an meine Kollegin Vera, die nämlich ein spannendes Gespräch geführt hat, ja, mit einem Gast, mit einer Gästin. Kannst du da gleich ein bisschen was näher zu sagen? Wer war das? Um wen handelt es sich? Worum geht's?
Sehr gerne. Ich habe heute mit Anna Wagner gesprochen von der Initiative Zeichen gegen Mobbing. Zeichen gegen Mobbing bietet zum einen Präventionsangebote in Form von Workshops, Schulungen an Schule an. Zum anderen machen sie aber auch Interventionsbegleitung in dem Themenbereich an Schule. Und sie bringt da ganz tolle Expertise mit. Zum einen durch ihr Engagement bei der Initiative Zeichen gegen Mobbing. Zum anderen aber auch, weil sie selbst hauptberuflich als Schulsozialarbeiterin arbeitet. Mhm. Deswegen können unsere Zuschauenden sehr gespannt sein auf spannende Insights und sehr, sehr praxisnahe Tipps.
Ja, perfekt. Das klingt doch wunderbar und auch hoffentlich spannend für euch da draußen. Wir wünschen ganz viel Spaß nun bei der kommenden Folge.
Ich freue mich, heute die Anna Wagner zu Gast zu haben, Expertin für den Bereich Mobbing. Anna arbeitet für die Organisation Zeichen gegen Mobbing. Anna, schön, dass du heute hier sein kannst.
Ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Magst du mal direkt erzählen, wer ist Zeichen gegen Mobbing? Was macht ihr? Was bietet ihr an?
Ja, sehr gerne. Genau, also wir sind eine Organisation, ein Verein, der 2017 gegründet wurde und wir sind in ganz Deutschland aktiv. Und haben letztendlich so 3 Kernprojekte letztendlich. Das eine, und das ist so ein bisschen das Baby des Vereins, sind die Präventionsprojekte, die wir an Schulen durchführen. Kann ich gleich gerne noch mal kurz mehr zu sagen. Dann das zweite sind die Interventionen, die wir begleiten. Also das ist zum einen die Beratung von Betroffenen, von Eltern und von schulischen Mitarbeitenden, sage ich jetzt mal grob zusammengefasst. Und dann genau sowohl Beratung als auch die Begleitung in der Schule, wenn notwendig oder wenn gewünscht, bis die Situation gelöst ist. Und das dritte ist das Netzwerk aus Ehrenamtlichen, was wir haben, wo allein schon durch das Thema bedingt viele sind, die selbst in der Vergangenheit auch oft die Erfahrung gemacht haben, dass sie vielleicht nichts wert sind oder also das Gefühl bekommen haben, nichts wert zu sein. Und genau das ist etwas, da setzen wir an. Dadurch, dass sie bei uns sich engagieren, merken sie immer mehr, was für einen Wert sie doch für die Gesellschaft haben. Und vielen hilft es einfach, da dann auch was zurückgeben zu können. Und genau das ist also so dieser dritte Baustein letztendlich bei uns im Verein. Unsere Präventionsprojekte sind mit 5 Bausteinen aufgebaut. Das erste ist eine Vorherumfrage mit den SchülerInnen. Das heißt, die kriegen eine Online-Umfrage, die sie dann in der Schule gemeinsam, also jeder einzeln ausfüllen, aber als Klasse zusammen. Und genau, da geht es dann so ein bisschen darum zu erfahren, wie geht es den SchülerInnen gerade in der Klasse, was sind so die größten Herausforderungen. Und es geht auch so ein bisschen darum zu schauen, wie ist das Vorwissen zum Thema Mobbing. Und das sind aber anonym erhobene Umfragen. Die führen wir also mit den SchülerInnen durch. Dann in Schritt 2 sprechen wir in der sogenannten Situationserfassung mit den Klassenleitungen. Das heißt, auch da holen wir uns nochmal die Perspektive ein. Also wir schicken denen einmal die Umfrageauswertung zu und besprechen die. Und zum anderen holen wir auch da nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen ein. Dazu, ja, was ist aus deren Sicht gerade die größte Herausforderung? Was wünschen die sich für den Workshop? Besonderheiten, die es zu beachten gilt, mit der Klasse einfach. Und dann kommen wir zum Kernbaustein, den Workshops. Da sind wir dann einen Vormittag in der Schule und oder in der Klasse, besser gesagt. Und genau, das ist dann inhaltlich angepasst an das, was wir in der Umfrage erfahren haben, was wir in der Situationserfassung erfahren haben. Und da arbeiten wir dann den Vormittag mit der Klasse zu den verschiedenen Themen. Also wir schauen uns an, was ist eigentlich Gewalt, was ist Mobbing in der Abgrenzung zu einem Streit. Und dann auch zu schauen, okay, welche Werte sind der Klasse wichtig, wie kann es da weitergehen? Also auch so ein bisschen der Blick dann in die Zukunft für ein besseres Miteinander. Das Projekt heißt auch besser Miteinander. Und genau, das ist also dann so dieser Kernbaustein. Und Schritt 4 ist dann nochmal eine Elterninformation, in der Regel ein Elternabend, wo wir dann auch die Eltern nochmal mit ins Boot holen als dritte Zielgruppe letztendlich, um sie auch mit einzubeziehen, weil wir einfach merken, es braucht alle, um eine Mobbing-Situation nachhaltig lösen zu können. Und je mehr davon dann im schulischen Umfeld Bescheid wissen, umso besser. Und Schritt 5 ist dann etwa 10 Wochen nach dem Workshop nochmal eine Nachher-Umfrage, wo wir also auch schauen, wie ist die Situation dann 10 Wochen später, um zumindest erst Rückschlüsse darauf ziehen zu können, wie hat sich die Situation verändert in der Klasse. Und ja, genau, das ist so das Präventionsprojekt, was wir in Deutschland bundesweit umsetzen.
Ich kann mir vorstellen, dass über diese Vorab-Umfrage unter den SchülerInnen auch durchaus mal die ein oder andere Mobbing-Situation zur Sprache kommt, die in der Klasse schon besteht. Mhm. Ist das Projekt mit den 5 Schritten eher angesiedelt im Bereich Prävention oder greift ihr auch auf Situationen zurück, die tatsächlich in der Klasse schon bestehen? Wie geht ihr damit um?
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es ja unser Präventionsprojekt. Mhm. Das heißt, der Fokus liegt auch weiterhin auf der Prävention. Und wie du schon gesagt hast, also natürlich ist da manchmal ersichtlich, dass es Mobbing-Situationen gibt und gerade auch die Erfahrung zeigt, auch Lehrkräfte wissen davon nicht immer. Also in der Situationserfassung würden wir das ja sonst auch entsprechend mitbekommen. Und genau, also wenn wir aber dann in der Klasse sind, dann spielt das erstmal keine Rolle. Also für uns ist es natürlich schon interessant zu wissen, okay, da gibt es Mobbing-Situationen, da wissen Kinder genau, wovon wir sprechen im Zweifelsfall. Aber das ist dann eher so erstmal eine Info für uns. Also für den Workshop an sich, für das Präventionsprojekt ist das zweitrangig. Und das ist auch das, was wir in den Schulklassen oftmals direkt sagen. Genau, also Fokus oder so Hauptzielgruppe, würde ich sagen, von unseren Präventionsworkshops ist halt so die gesamte Klasse. Und wen wir halt am meisten erreichen wollen, ist so dieser zuschauende Teil der Klasse, der sich vielleicht eben nicht positioniert innerhalb von einer Mobbing-Situation. Aber genau, also wir haben, wenn wir den Workshop durchführen, haben wir natürlich alle da sitzen. Da haben wir dann Mobbende sitzen, da haben wir Betroffene sitzen, da haben wir halt die Zuschauenden sitzen, vielleicht auch Helfende. Aber genau, also da sehen wir die auch einfach als eine Gruppe, als eine Klasse. Und da geht es jetzt nicht darum, wer hat was erlebt und sowas. Was aber den Schülern immer offen steht, ist natürlich trotzdem während des Workshops eigene Erfahrungen zu teilen. Und das kommt auch nicht selten vor, dass Betroffene da den Mut finden, dann über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und genau dann können wir natürlich ansetzen und nochmal Hilfsangebote anbieten, vermitteln.
Du hast gerade angesprochen, dass Lehrkräfte auch nicht immer unbedingt wissen, dass es eine Mobbing-Situation in der Klasse gibt, ist das ja für Lehrkräfte auch total wichtig, anlässlich eines Präventionsworkshops auch dann nochmal darauf aufmerksam zu werden, dass es neben der Prävention auch dann noch was anderes braucht und auch in der Folge dann ja auch dann darauf eingegangen werden kann. Und das ist ja auch ein Riesengewinn, überhaupt darauf aufmerksam zu werden, dass es eine manifeste Mobbing-Situation gibt. Wir haben jetzt gerade schon ganz viel gesprochen über verschiedene Aspekte Mobbing, über Rollen hast du gerade gesprochen. Ja. Lass uns doch sehr gerne nochmal genau hinschauen und erstmal so eine gemeinsame Grundlage schaffen. Was bedeutet Mobbing überhaupt? Wer sind die Beteiligten im Mobbingprozess? Ich erinnere mich daran, dass ich eine Unterrichtseinheit zum Thema Mobbing und Cybermobbing geschrieben habe und sehr lange nach einer allgemeingültigen Definition für Mobbing gesucht habe und ich bin nicht fündig geworden. Es gibt keine Definition von Mobbing, aber ihr habt eine Definition für eure Workshops. Mhm. Wie definiert ihr Mobbing? Was sind Merkmale? Woran erkennt man das?
Genau, ja, also wie du schon sagst, also es ist super schwierig in der Wissenschaft, da eine einheitliche Definition zu finden und das ist auch ein großes Problem, gerade wenn wir dann später irgendwann so einen Blick auf Studien werfen, also was ist da eigentlich die Grundlage, weil es halt eben nicht einheitlich eine Definition so per se gibt. Und wenn es irgendwie Definitionen gibt, dann tatsächlich oft auch aus dem Erwachsenenkontext. Mhm. Und genau deshalb haben wir es ein bisschen angepasst, das vielleicht kurz vorweg weiter ausgeholt. Aber letztendlich in den Schulen arbeiten wir mit 5 Kriterien, also 5 Merkmalen, die gleichzeitig vorliegen müssen, damit wir von Mobbing sprechen. Das eine ist, dass es sich um Gewalt handelt. Und da ist auch nochmal wichtig zu sagen, sonst ja wieder die Frage, wo beginnt denn Gewalt? Und Gewalt ist all das, was die betroffene Person als verletzend empfindet. Also der häufigste Satz, den wir wahrscheinlich in Schulen hören, ist, ja, das ist doch nur Spaß. Aber wenn die betroffene Person es als verletzend empfindet, dann ist das völlig egal, wie das vielleicht auch gemeint war oder auch nicht gemeint war. Sobald die betroffene Person es als verletzend empfindet, handelt es sich um Gewalt. Also Punkt 1 ist, liegt Gewalt vor. Der zweite Punkt ist dann ein Kräfteungleichgewicht. Das wahrscheinlich präsenteste für viele, was so als erstes in den Kopf kommt, ist also viele gegen Einzelne. Das kann aber auch sein, groß gegen klein. Wir können aber auch davon sprechen, dass beispielsweise jemand beliebter ist und jemand unbeliebter, dass jemand intelligenter ist als das Gegenüber. Also egal, ob auf körperlicher oder seelischer Ebene. In irgendeiner Weise liegt ein Kräfteungleichgewicht vor. Dann die Häufigkeit, also mindestens einmal pro Woche finden diese Gewalthandlungen statt. Also das heißt, zum Beispiel auch in einem Sportverein kann es ja sein, ich habe einmal in der Woche Training, erlebe jedes Mal dort Gewaltübergriffe und auch dann können wir von Mobbing sprechen, wenn die anderen Parts erfüllt sind. Punkt 4 ist dann die Dauer. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo die Wissenschaft am meisten auseinandergeht. Ist dir dann vielleicht auch aufgefallen bei deiner Recherche. Genau. Und da haben wir gesagt, reicht es tatsächlich aus, mindestens einen Monat diese Gewaltübergriffe zu erleben. Also Wissenschaft geht da bis 6 Monate. Und das ist gerade, und das ist so ein Aspekt, der oft aus der Erwachsenenpsychologie oder Erwachsenenpädagogik rauskommt. Bei Kindern und Jugendlichen geht man halt davon aus, dass die Folgen schneller einsetzen und dadurch, entsprechend das schon mal untergesetzt. Und es geht ja vor allem auch darum, letztendlich eine Definition zu haben, um zu wissen, wie kann man am besten helfen und so eine Situation schon einen Monat zu ertragen. Also das ist oft schon was, wo Kinder dann auch sagen, so lange das zu ertragen. Und genau das ist halt auch der Punkt. Ne? Also ein Streit ist ja letztendlich so das, wo es am ähnlichsten zu ist. Streit dauert vielleicht ein paar Minuten, eine Stunde, einen Tag. Und von daher sind da, wenn wir schon von Wochen sprechen, ist das ja dann schon deutlich belastender und entsprechend, also mindestens einen Monat, finden die Gewaltübergriffe dann regelmäßig statt. Und der 5. Aspekt ist die Hilflosigkeit. Das heißt, anders als bei einem Streit oder bei einem Konflikt ist die betroffene Person oder ist generell für die nachhaltige Lösung der Situation Hilfe von außen notwendig. Und genau, das ist würde ich sagen, auch so der Hauptunterschied liegt vor allem auch daran, wenn man jetzt so an dieses Kräfteungleichgewicht denkt, dass es da einfach keine Möglichkeit gibt, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Und das andere ist, dass es bei einem Streit eine Meinungsverschiedenheit gibt, die zugrunde liegt. Und bei Mobbing geht es oft um Anerkennung, die sich die AkteurInnen wünschen, die Mobbenden. Und genau, deshalb ist eine gemeinsame Lösungsfindung durch ein gemeinsames Gespräch schwierig. Und es ist dann eher Hilfe von außen notwendig.
Ja, da brauchst du dann ganz andere Maßnahmen als beim Konflikt. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich in der Situation, wenn ich gemobbt werde, ja auch kein unterstützendes Umfeld in meiner Anwesenheit in der Klasse habe, die mir da helfen würden bei der Lösung. Das sind, da brauchst du ja ganz anderes. Was ich auch ganz oft, das höre ich ganz oft, dieses, der hat mich gemobbt, so ein bisschen aus Spaß. Und gemeint damit ist bestenfalls ein Streit, wenn überhaupt. Ein zweites Missverständnis, was die Begrifflichkeit von Mobbing angeht, erlebe ich auch ganz häufig in den Medien, in der Abgrenzung zu Hate Speech. Auch von Erwachsenen, die da sehr viel durcheinander bringen, weil es auch wahrscheinlich sehr schwer ist, das immer voneinander zu trennen. Immer wieder lesen wir ja irgendwo auf Social Media, in YouTube-Kommentaren, Kommentare, die durchaus erstmal als Mobbing verstanden werden könnten. Mhm. Wenn man das sieht als zum Beispiel Mobbing-Handlungen, ich beleidige eine Person, ich setze sie herab, ich greife sie an. Ganz oft steckt aber, wenn man jetzt die reine digitale Ebene anschaut, auch Hate Speech dahinter, dass gar nicht die Person selbst gemeint ist, sondern die gerade als Projektionsfläche genutzt wird für eine Gruppe von Menschen. Und wir sprechen bei Hate Speech ja auch von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ich behandle diese Person jetzt gerade und sie ist willkürlich diese Person, die das abbekommt, weil sie eine Frau ist, aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommt, was auch immer, um das auch da nochmal so ein bisschen aufmerksam zu machen. Das sind so Dinge, die vermischen sich sehr schnell und ich denke auch, es ist sehr, sehr wichtig, es macht es viel greifbarer und alles, was auch darauf aufbaut, das erstmal zu besprechen, auch mit jungen Menschen, was heißt das überhaupt? Ihr seid ja sehr viel an Schule. Mhm. Du hast gerade auch den Sportverein angesprochen. Mhm. Würdest du sagen, es findet in Schule im Vergleich zu anderen Orten häufiger statt? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum? Ja. Also ist der Sportverein genauso Ort für Mobbing wie die Schule oder gibt es da Unterschiede?
Es ist schon mehr Schule. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Also das eine ist, die Zeit, die in Schule verbracht wird, ist deutlich höher als bei einem Hobby, was ich vielleicht einmal die Woche eine Stunde oder anderthalb habe, vielleicht auch zweimal die Woche. Also das ist schon mal ein Aspekt. Dann bei einem Sportverein, ich suche mir selber aus, wo ich hingehe, was ich mache. Das habe ich in der Schule nicht. Also in der Schule bin ich in dieses System ja irgendwie reingezwängt. Also ich kann nicht frei entscheiden und auch wenn ich in der Gruppe erstmal drin bin, also Mobbing ist ja ein gruppendynamischer Prozess und wenn ich also in der Gruppe drin bin, also in der Klasse, dann bleibe ich oft ja über Jahre in dieser Klasse und auch für einzelne Fächer wird das sehr selten aufgeteilt. Also ich durchlaufe den ganzen Vormittag mit ein und denselben MitschülerInnen und genau das ist also auf jeden Fall etwas, was dafür sorgt, dass Mobbing tatsächlich ja sehr häufig auch in Schule stattfindet und wie gesagt, so dieser Zeitaspekt ist so das andere. Also von daher, ja, Schule ist da durchaus nochmal so der Ort des Geschehens eher.
Ja, und ja, auch so ein bisschen fokussiert ist auf spezifische Fähigkeiten und Stärken. Mhm. Ich finde Schule immer sehr zugeschnitten auf Fähigkeiten, wo manche sehr gut, sehr glänzen können, ganz viel schon mitbringen, viel Unterstützung zu Hause bekommen und andere eher Fähigkeiten in anderen Bereichen haben, die in Schule gar nicht so zum Tragen kommen. Und auch dieser bewertende Kontext ist da sicher auch herausfordernd. Ja, spannend. Klar, die sind natürlich sehr lange gemeinsam in einer ganz festen Gruppe. In Sportvereinen an anderen Orten hat man ja immer einen Wechsel. Ich denke jetzt gerade noch mal an den Ort Internet und das Thema Cybermobbing. Meine Erfahrung ist, dass in der Regel Mobbing im direkten Gegenüber entsteht und sich dann auf digitaler Ebene zusätzlich fortführt. Das heißt, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und es gibt Aspekte, die für mich das Mobbing über digitale Medien sehr brisant machen. Sowas wie gerade so diesen Punkt, du hast davon gesprochen, wir verbringen sehr viel Zeit in Schule. Das Mobbing über digitale Medien setzt sich dann zu Hause fort. Das heißt, es betrifft nicht nur die Schulzeit, sondern es betrifft auch den privaten Bereich. Egal, wo ich mich dann im Internet aufhalte, auf Social-Media-Plattformen, was auch immer ich tue, sind da neue Übergriffe möglich, auch außerhalb von Schule. Ich kann mich dem ja eigentlich auch gar nicht mehr entziehen. Je nachdem, wo das stattfindet, erreicht es auch eine ganz große Öffentlichkeit. Im Klassenchat ist es dann die Klasse, aber es gibt ja auch größere Gruppen, wo noch mehr aus der Schule in den Chats drin sind, aber auch komplett öffentliche Profile, wo Dinge stattfinden können, die dann Unbeteiligte am anderen Ende der Welt erreichen. Es gibt also keine Rückzugsräume mehr, es findet rund um die Uhr statt, es erreicht eine große Öffentlichkeit und es sind auch nochmal andere Handlungen möglich, als sie im direkten Gegenüber möglich wären. Hast du über eure Schulprojekte beobachtet, dass zum Beispiel die technischen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz mit sich bringt, Bildmanipulation oder ähnliches, wenn ich von Deepfake-Technologien denke, wo ich einfach Videos oder Bilder generieren kann, gerade Videomaterial von Personen und sie in ganz anderen Kontexten zeigen kann. Erlebst du, dass es da auch eine Änderung gibt, was so Übergriffe im Netz anbetrifft? Also reden die Schülerinnen und Schüler bei Schulprojekten auch darüber?
Ja, also vor allem merken wir es halt in Beratungen, wo wir dann natürlich mit Betroffenen noch mal mehr sprechen als jetzt in den Präventionsprojekten. Aber genau, also auch da hatten wir Beratungsfälle, wo es halt genau diese Deepfakes gab, wo dann ja Fotos genommen wurden und daraus Videos dann mit KI erstellt wurden und ja teils rassistische Äußerungen getätigt wurden, die betreffendes Kind halt nie geäußert hat. Und selbst als es nachher aufgeklärt wurde, war es halt super schwer, so das Image wieder herzustellen, so in dem Sinne. Also von daher, da ist natürlich nochmal eine neue Gewalthandlung dazugekommen, aber wie du gesagt hast, also es ist trotz allem oft eher was Ergänzendes. Und genau, eine Ergänzung oder eine Einschränkung wollte ich noch machen. Du hast gesagt, so ja, im Klassenchat ist es ja irgendwie übersichtlich noch. Das Problem ist, dass da aber ja auch Ich weiß nicht, wer lädt es runter, wer teilt es irgendwie, wer guckt aber auch an dem Endgerät mit. Also selbst wenn es nicht geteilt wurde, weil es vielleicht eine Einmalansicht war oder so, wer hat denn da vielleicht gerade mit reingeguckt? Oder ich kann ja auch ne, mit einem anderen Handy ein Foto davon dann machen. Also auch diese Einmalfotos sind halt nicht nur einmal da und verschwinden danach wieder. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal eine große Herausforderung, dass das immer noch so ein ja, Irrglaube ist.
Ja. Ja, alles, was jemals digital war, lässt sich so schnell verbreiten und ist dann auch außerhalb der Kontrolle derjenigen, die das ursprünglich geteilt haben. Ich erinnere mich an Schulprojekte, bei denen haben einzelne Schülerinnen und Schüler auch berichtet, ich habe gar nicht geahnt, was ich damit überhaupt auslöse. Das war ursprünglich kein böser Wille, aber hat eine Eigendynamik entwickelt und ich habe gemerkt, ich kann das auch gar nicht mehr zurückholen und das tut mir total leid, weil das ist jetzt überall und ich habe keinen Einfluss mehr darauf.
Ja, also nicht nur ich sehe nicht, wer alles das mitbekommen hat, sondern ja, das kann halt auch weiterverbreitet werden. Und das ist irgendwie so ein nerviger Satz, der immer so aus der Elterngeneration, aus der Großelterngeneration kommt. Das Internet vergisst nie, aber es ist halt leider genau das. Also selbst wenn ich dafür sorge, dass diejenigen, die die Sachen hochgeladen haben, sie runternehmen, ich weiß halt nicht, wie es vielleicht schon weitergeteilt wurde, wo es noch gespeichert ist, auf welchen Servern oder auf welchen privaten Endgeräten das einfach, ja, schlummert und jederzeit wieder hervorkommen kann. Und das ist halt tatsächlich nochmal eine Besonderheit, die wir bei Cybermobbing dann noch dazu bekommen.
Ja. Und auch wenn ich beispielsweise die Schule wechsle, muss ja gar nicht ursächlich damit im Zusammenhang stehen. Aber wenn ich an irgendwelchen neuen Orten bin, im neuen Sportverein und irgendwas auf meinen Profilen zu finden ist oder auf anderen, die das teilen, muss ich ja auch damit rechnen, dass auf einmal eine Gruppe, die gar nichts mit der anderen Gruppe zu tun hat, davon erfährt und sich möglicherweise auch das dann ins Miteinander trägt. Das ja, ist auf jeden Fall eine Brisanz, die dazugekommen ist über die digitale Ebene. Wie ist es denn mit den Mobbinghandlungen im direkten Gegenüber an Schule? Was berichten die SchülerInnen da? Was ist, kommt da besonders häufig vor an Schule?
Also wir merken, dass vor allem alles, was unterschwellig funktionieren kann, also sei es Beleidigungen, sei es Beschimpfungen, sei es ein Ausgrenzen, Auslachen, also all das, was, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, für Lehrkräfte ist es nicht immer so direkt ersichtlich. Genau das ist es halt, ne? Also alles, was irgendwie unterschwellig passieren kann. Also wenn wir von seelischer bzw. psychischer Gewalt sprechen, das ist so das, was am ja, häufigsten vorkommt.
Wir kommen später auf jeden Fall nochmal genauer drauf zu sprechen, was woran Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende Mobbing erkennen können, auch schon möglichst früh erkennen können. Vieles findet ja sicherlich auch gezielt an Orten statt, wo sie es nicht mitbekommen. Da gucken wir später auf jeden Fall nochmal genauer drauf. Spannend wäre noch zu wissen, um nochmal bei den Grundlagen zu bleiben. Wir haben eine große Klasse, wir haben Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende. Wer davon ist Teil des Mobbing-Systems und wer hat welche Rolle?
Ja, grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, innerhalb von der Klasse alle sind irgendwie Teil von der Mobbing-Situation. Also wenn wir innerhalb von der Klasse Mobbing haben, dann haben wir die betroffene Person, die also die Gewalt erfährt. Der gegenüber stehen dann die Mobbenden bzw. AkteurInnen, also diejenigen, die aktiv die Gewalt ausüben und da auch so ein bisschen, ich sag mal salopp, die StrippenzieherInnen sind. Und hinter denen stehen dann aber auch noch die Mitlaufenden, die also ähnlich wie die Mobbenden auch Anerkennung haben wollen in der Regel. Und sie erhoffen sich aber diese Anerkennung meist eher von den Mobbenden. Also das heißt, sie wollen halt eine Freundschaft mit denen ja, aufrechterhalten oder generell erstmal gesehen werden und machen deshalb mit. Also auch sie üben aktiv Gewalt aus, sind aber jetzt erstmal nicht die Strippenzieher, also so, machen aber mit. Das ist also schon mal so dieses Direkte, was man ja oft auch vielleicht noch so im Kopf hat, wenn man an eine Mobbing-Situation denkt. Und du hast schon gesagt, dann haben wir aber ja auch einen Großteil der Klasse, der ja vielleicht erstmal gar nicht dazugehört. Also lass es vielleicht mal 4, 5 Mobbende sein mit den Mitlaufenden zusammen. Also und dann haben wir aber ja trotzdem noch einen ganz großen Teil. Und was ich schon mal wichtig finde zu sagen, ist halt für die Betroffenen fühlt es sich ja auch erstmal so an wie, naja, die stehen ja alle dahinter, weil, und da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, die meisten davon schweigen. Also nicht, weil sie dem tatsächlich zustimmen, was da passiert, aber weil sie sich aus verschiedensten Gründen vielleicht nicht trauen einzuschreiten oder denken, ja komm, das schafft die Person schon selber, haben vielleicht auch ein anderes Bild von der betroffenen Person, denken halt, ja, die ist selbstbewusst, die schafft das schon, die kriegt das ja sonst auch gut hin. Genau, also aus irgendeinem Grund schweigen die meisten, also für sich plausiblen Grund. Und von dieser Gruppe kann es dann sein, dass noch ein Teil sich oder die können sich theoretisch auch nochmal entscheiden. Also die einen werden vielleicht zu Verstärkenden, so nennen wir sie in unseren Workshops. Das sind also all jene, die nicht selbst aktiv Gewalt ausüben, aber letztendlich diejenigen sind, die die Anerkennung den Mobbenden geben. Also indem sie lachen, indem sie jubeln, indem sie anfeuern, wie auch immer. Also diese ganze Situation ja nochmal anfeuern, befeuern. Und genau das sind also die Verstärkenden. Dann haben wir, du hast es eben auch schon angesprochen, noch die Lehrkräfte. Die bekommen es halt oft nicht mit. Für die ist also erstmal, sie haben eine Gruppe vor sich, also die Klasse, und ja, wissen aber gar nicht, wer ist in welcher Rolle da. Und das ist schon mal ein entscheidender Punkt, dass sie da Bescheid wissen, damit sie ihrer Verantwortung auch nachkommen können, die sie nun mal haben, die Mobbing-Situation zu lösen, weil sie sind letztendlich ja dafür verantwortlich, dass es allen Schülern in der Schule gut gehen kann. Und genau, das heißt, die sind optimalerweise dann also eine helfende Anlaufstelle. Auch nicht immer sicherlich, aber das ist jetzt mal so im Optimum. Und genauso wie die Lehrkräfte können halt auch andere aus der Klasse, also aus dieser großen Gruppe von Schweigenden, können theoretisch auch zu Helfenden werden. Genau, und das ist dann also nochmal so die letzte Gruppe, die dann also der betroffenen Person in irgendeiner Weise hilft. Das muss nicht immer direkt im, ja, ich muss nicht immer direkt dazwischen gehen, um zu helfen, sondern es gibt auch viele andere Wege, um, ja, vielleicht, also das ist etwas, was ich oft höre oder was ich auch gut nachvollziehen kann, erstmal so diese Angst, selbst betroffen zu werden. Und deshalb finde ich das nochmal wichtig. Also helfen ist nicht immer nur, ich gehe in der Situation dazwischen und sage irgendwie halt Stopp und sorge dafür, dass es aufhört, sondern vielleicht auch eine Lehrkraft dazu zu holen, kann schon mal Hilfe sein.
Ich denke da sehr an eine Situation, die schon viele Jahre zurückliegt, die ich selbst erlebt habe in meiner Schulzeit, wie wahrscheinlich sehr viele, die uns auch zuhören, ähnliche Situationen und Vorfälle im Kopf haben aus ihrer Schulzeit, ich mich bis heute frage, weshalb es niemals aktiv Thema war. Ich erinnere mich an eine Situation, die in der 5. Klasse begann. Eine Klassenkameradin war zunehmend immer mehr Beleidigungen ausgesetzt, wurde wegen ihrem Hobby geärgert, ihrem Körpergeruch, allen möglichen Dingen es waren im Kern tatsächlich auch genau 5 in der Klasse, die da sehr aktiv beteiligt waren. Und wir haben aber gar nicht miteinander gesprochen, wir anderen in der Klasse. Und es war auch niemals Thema mit den Lehrkräften. Das Ganze liegt jetzt knapp 40 Jahre zurück, muss man dazu sagen. Ich glaube, da hat sich einiges verändert an Schule. Und ich erinnere mich, dass ich in der 6. Klasse in einer Situation war, wo diese Gruppe ihr gegenüber saß in einer Pause. Keine Lehrkraft war im Raum, niemand hat es sonst mitbekommen. Und sie haben sie auch wieder massiv beleidigt. Und da habe ich, ohne vorher nachzudenken, bin ich in die Situation gegangen und habe gesagt, ich fände das total unfair, sie sollen aufhören, sie zu beleidigen. Hatte ab dem Zeitpunkt dann auch eine etwas andere Rolle in der Klasse. Saß dann auch neben der Klassenkameradin, die gemobbt wurde, für einige Jahre. Habe dadurch auch schon intensiver Kontakt zu ihr gehabt und habe aber niemals mitbekommen, dass es irgendwie Gespräch war an Schule. Wir hatten eine Vertrauenslehrkraft, war in den Köpfen von uns aber auch gar nicht präsent. Und ich vermute, er war auch eher Vertrauenslehrkraft, weil es damals noch Raucherzimmer an der Schule gab, nämlich dieses. Aber auch andere Lehrkräfte haben nicht das Gespräch mit ihr gesucht, haben teilweise sich auch aktiv an den Handlungen beteiligt, ohne dass ich heute einschätzen kann, inwieweit sie die Situation dabei wirklich erfasst haben oder inwieweit sie selbst dieses Missverständnis hatten, was ich lustig finde, ist ja dann schon ein Witz, egal wie mein Gegenüber sich, was mit meinem Gegenüber macht und wie mein Gegenüber darauf reagiert, weil es war ihr schon anzumerken, dass sie selbst das nicht lustig empfunden hat. Wie ist es heute? Was entgegnest du Lehrkräften, die sagen, das ist ein privates Problem meiner Klasse, das ist nicht unser Thema von Schule?
Ja, dann erinnere ich gerne an den Bildungs- und Erziehungsauftrag, wo ja letztendlich auch der Schutzauftrag mit inbegriffen ist. Also das vielleicht vorweg. Also Mobbing ist kein Privatproblem, auch nicht dann, wenn wir von Cybermobbing sprechen. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Also wenn es einen schulischen Kontext gibt, und den gibt es in Klassengruppen allein dadurch, dass da nach Hausaufgaben gefragt wird, dann kann Schule da leider nicht einfach sagen, ist ein Privatproblem, wir sind da raus. Das vielleicht also erstmal so dazu. Schulsozialarbeit ist nach wie vor im Aufbau. Also auch da, ich komme selbst auch aus der Schulsozialarbeit, arbeite dort. Und der Stellenschlüssel ist einfach nach wie vor viel zu gering. Also das hat sich natürlich verändert, dass wir mittlerweile Schulsozialarbeit haben, aber trotzdem noch weit weg von einem Schlüssel, mit dem wir gut arbeiten können, um Mobbing da letztendlich zu, ja, langfristig zu verhindern. Ansonsten muss ich sagen, die Offenheit wächst, würde ich sagen, bei den Lehrkräften auf jeden Fall zu verstehen. Also wenn sie bei uns sind, dann ist natürlich auch das Interesse groß, ne, bei den meisten, dass sie sagen, okay, wir wollen verstehen, wie kann ich es denn erkennen, was ist denn Mobbing, was kann ich auch tun. Und das ist aber auch so ein Aspekt im Lehramtsstudium beispielsweise, es wird fast nie thematisiert. Und wenn, dann ist es mal so ein Seminar, vielleicht 90 Minuten, vielleicht auch mal ein Vormittag, aber mehr Raum nimmt es in der Regel nicht im Studium ein. Also auch das in irgendeiner Weise zumindest nachvollziehbar, weil es so viele Themen gibt, ne? Also Medienbildung, das werdet ihr ja auch wissen, ist da ein großer Aspekt, der Thema sein müsste oder noch mehr Präsenz bräuchte. Dann Mobbing, also generell das Miteinander, aber auch Drogen, was auch immer. Also für Lehrkräfte wird es einfach immer umfassender, die Themen. Und genau, also das merkt man halt schon, dass da weiterhin einfach das Wissen fehlt, aber selten aus einer bösen Absicht heraus, sondern einfach, weil es nie vermittelt wurde. Und umso wichtiger ist es halt eben, ja, den Schülern aufzuzeigen, hey, geht zu einer Lehrkraft, holt euch die Hilfe. Und auf der anderen Seite Lehrkräfte zu befähigen, da auch zu unterstützen oder zumindest zu wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Weil es muss nicht jeder für jedes Thema irgendwie Experte, Expertin sein, nur weil er oder sie Lehrkraft ist und Dinge dann auch alle alleine lösen können, sondern Hauptsache, ich weiß, wo ich Hilfe bekommen kann. Und dann kann ich auch authentisch sagen, hey, danke, dass du mir das gerade erzählt hast, wenn jemand mir erzählt, er hat eine Mobbing-Situation erlebt. Ich weiß gerade auch nicht hundertprozentig, wie wir es lösen können, aber ich nehme den Gedanken nochmal mit, spreche mit Experten dann darüber, sofern das für dich in Ordnung ist, und melde mich dann wieder bei dir. Also auch das gehört ja letztendlich dazu, einen sicheren Raum zu schaffen. Also ich muss ja nicht alles wissen, Hauptsache ich weiß, wo ich es finden kann.
Ja, lass uns sehr gerne da mal genau diesen Schritt weitergehen und gucken, wie kann ich denn als Lehrkraft überhaupt erkennen, liegt da gerade eine Mobbing-Situation vor, wenn ich nicht angesprochen werde? Und wie kann ich dann darauf reagieren? Du hast auch gerade schon etwas gesagt, was ich total hilfreich finde. So, mit welchen Worten kann ich überhaupt darauf reagieren? Was muss ich selbst können? Wo gebe ich ab? Ganz vieles findet ja erstmal außerhalb meiner Anwesenheit statt als Lehrkraft, wahrscheinlich auch als Schulsozialarbeiterin. Ja. Vielleicht in Umkleideräumen, in der Pause, auf dem Schulhof, auf dem Hin- oder Rückweg. Wie kann ich das als Lehrkraft erkennen?
Ja, also grundsätzlich erstmal braucht es am Ende trotzdem die Bereitschaft und die Sensibilität zu sagen, okay, ich möchte das auch irgendwie im Blick haben, weil ganz oft haben wir sicherlich das schon irgendwie auch mitbekommen, aber verfolgen es vielleicht auch nicht weiter. Also ich habe ja eben gesagt, das ist oft etwas Unterschwelliges. Also es kann ja auch sowas sein, wie eine Person bekommt Spitznamen genannt oder ist bei Gruppenarbeiten immer die Person, die als letztes gewählt wird, Sportunterricht beispielsweise. Und letztendlich ist es dann so ein bisschen die Herausforderung zu sagen, okay, wir können das alleine vielleicht nicht erkennen, aber als Team. Also das heißt, auch da zu gucken, gibt es eine Möglichkeit, so Sachen vielleicht auch einfach niedrigschwellig zu dokumentieren, ohne dass da direkt irgendwie ich irgendwas zu befürchten habe, nur weil ich einen Vermerk in einem Klassenbuch mache oder sowas. Also mittlerweile ja auch meist digitale Klassenbücher. Ich weiß, bei uns gibt es sowas wie Schutzkonzept an der Schule als Eintragskategorie und dass man das dort vielleicht vermerkt. Und dann sieht man, oder die Klassenleitungen haben ja auch den Auftrag, das dann immer wieder durchzugucken. Und wenn sie dann sehen, okay, die eine Person wird in mehreren Fächern immer wieder ausgeschlossen, immer wieder als letztes gewählt. Also so, dass es schon irgendwie auffällig ist, aber dass man so denkt, naja, okay, das war jetzt bei mir, das ist in anderen Fächern bestimmt nicht so, dass man da das Wissen zusammenträgt. Also das kann schon mal gerade für Lehrkräfteteams eine super Möglichkeit sein, da einfach ja das Wissen aus unterschiedlichen Fächern oder so die Beobachtungen aus unterschiedlichen Fächern zusammenzutragen. Dann hast du aber auch angesprochen, das ist völlig korrekt, so dieses, es findet ja oft auch in Pausen statt oder ähnliches. Auch da einfach zu überlegen, oder Mittagspausen oder sowas, wer ist denn da eigentlich vielleicht anwesend? Also wenn ich jetzt bei uns an der Schule überlege, unser Hausmeister, der morgens aufschließt und ja immer wieder Kinder dann schon sieht, die morgens ganz früh da sind oder auch in den Pausen steht er an den Toiletten weil er die aufschließt und ist dann auf dem Schulhof präsent. Plus er ist für SchülerInnen niedrigschwelliger als eine Lehrkraft. Also ja, von daher auch nochmal eine andere Ansprechperson. Und er kommt auch ganz oft dann zu mir als Schulsozialarbeiterin und sagt dann, hier, Anna, guck mal da, da sitzt ein Kind, das hat jetzt 2 Tage geweint. Ich mache mir da Sorgen, guck mal bitte mit dem Kind. Und dann versucht er mir zu erklären, welches Kind das ist. Oder wir gucken halt gemeinsam. Und dann ja, suche ich das Gespräch mit den Kindern. Also gerade so Hausmeister, Mensa-Personal, vielleicht auch Reinigungskräfte, wenn es irgendwie so wirklich so im Nachmittagsbereich ist. Oder ich weiß, an meiner alten Schule damals, wir hatten auch eine Reinigungskraft, die in den Pausen an den Toiletten ja auch ein bisschen mit Aufsicht gemacht hat und zwischendurch dann da immer gereinigt hat. Also die war ja dann auch im Schulalltag präsent. Also egal wer, egal welche Profession, einfach auch mal mitdenken. SekretärInnen sind vielleicht auch nochmal so eine Anlaufstelle, die ja auch was mitbekommen oder die vielleicht auch beobachten, okay, das Kind kommt jetzt immer wieder mit einer Verletzung, wenn wir vielleicht doch auch von körperlicher Gewalt sprechen. Und ansonsten, genauso wie Eltern, sollten halt auch Lehrkräfte vielleicht auf so Signale achten und die selber beobachten, ja, so dass sie nicht immer nur letztendlich dieses hier wird jemand fertig gemacht brauchen, sondern ja, dadurch wird es ihnen zumindest ermöglicht, da auch selbst nochmal andere Beobachtungen zu machen, die sie so vielleicht erstmal nicht einordnen könnten sonst.
Also im Gespräch sein mit allen. Ich finde es total interessant, wen du nennst. Da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ein Hausmeister oder Reinigungskräfte oder Mensa-Personal so eine wichtige Rolle auch haben. Das mit dem Sportunterricht war schon in meiner Vergangenheit so, diese klassische Situation bei dem Wählen, das hat sich über Jahre gezeigt, wer als letztes gewählt wurde, aus Prinzip in der Jahrgangsstufe zwischen 5 und 10. Und das sind ja wirklich ganz wichtige Puzzlestücke. Und wenn man die zusammensetzt und nicht denkt, oh Gott, ich habe keine Zeit, was in Schule eine Herausforderung ist, weil die Ressourcen so wahnsinnig knapp sind, diese kleinen Zeichen, wo man selber das Gefühl bekommt, irgendwie merke ich, das könnte was sein, das nicht fallen zu lassen, sondern im Gespräch dann direkt aufzugreifen. Wenn ich das jetzt mitbekomme als Lehrkraft oder auch als Schulsozialarbeiterin, ich finde deine Doppelrolle auch total interessant und deine Expertise von außen über deine Tätigkeit bei Zeichen gegen Mobbing, aber auch diesen Innenblick aus der Schulsozialarbeit. Du wirst angesprochen, wie reagierst du?
Ja.
Du erfährst das.
Also gut, ich meine, ich war vorher schon bei Zeichen gegen Mobbing und hatte also die Expertise, als ich angefangen habe, dort zu arbeiten. Das macht natürlich schon nochmal einen Unterschied. Aber grundsätzlich, wir arbeiten viel mit dem No Blame Report bei uns im Verein. No Blame Report ist vor allem eine Haltung tatsächlich. Der Name sagt es ja schon, es geht darum, frei von Schuldzuweisung. Also das heißt, es ist nicht irgendwie notwendig, dass ich weiß, was genau alles passiert ist, dass ich nicht genau alles rekonstruieren muss und so weiter, sondern es ist eher so ein, ja, ich sag mal, Blick in die Zukunft und zu schauen, okay, was können wir machen oder wie kann der betroffenen Person geholfen werden, damit es ihr wieder besser geht. Und letztendlich, grob zusammengefasst, sind es am Ende 3 Schritte, die man durchläuft, um die Situation zu lösen. Im ersten Schritt wird ein Gespräch mit der betroffenen Person geführt. Also das heißt, das, was ich eben auch gesagt habe, ne, so dieses, ja, wie geht's dir eigentlich gerade? Was brauchst du vielleicht auch? Vielleicht gibt's ja erste Ideen. Und darüber hinaus, dass ich zumindest einmal frage, ja, wer sind denn eigentlich gerade so diejenigen, die dir das Leben am meisten schwer machen? Und wer sind Leute, die dir vielleicht schon helfen? Oder von dieser berühmten, berüchtigten, ja, zuschauenden Gruppe, wer sind denn da diejenigen, wo du am ehesten denkst, so, boah, die könnten mir helfen oder die sind generell super hilfsbereit und ich verstehe gar nicht, warum die gerade schweigen. Aber genau, also das sind erstmal so die Sachen, die ich in diesem Gespräch abkläre. Dann findet das zweite Gespräch ohne die betroffene Person statt. Das heißt, da hole ich mir dann eine hälftig zusammengesetzte Gruppe von den Mobbenden und den Helfenden oder potenziell Helfenden. Und genau, also entweder 3 von beiden Seiten oder 4 von beiden Seiten. Und die lade ich zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Wie gesagt, die betroffene Person ist nicht dabei. Und ich bitte dann die SchülerInnen um Unterstützung. Also das heißt, ich sage, hier X geht es im Moment nicht gut. Und ich möchte, dass es allen in der Klasse gut geht und deshalb brauche ich jetzt eure Unterstützung. Und dann wird letztendlich von der moderierenden Person das Gespräch auch eher begleitet und moderiert. Aber die Ideen, die gesammelt werden, kommen dann von der Unterstützungsgruppe. Und da geht es dann darum zu schauen, okay, was können wir denn tun, damit es der betroffenen Person gut geht? Also man weiß vielleicht, keine Ahnung, wird immer als letztes in Gruppen gewählt. Ja, okay, ich wähle immer Gruppen, dann nehme ich die Person mal früher. Oder ich stehe in der Pause alleine, dann gehe ich dahin. Aber es kommt letztendlich von dieser Unterstützungsgruppe. Also die wissen gar nicht, wie viel ich davon weiß und so weiter. Es geht nicht darum, die Mobbing-Situation aufzulösen. Es wird auch gar nicht von Mobbing gesprochen, sondern einfach nur, dass es der Person nicht gut geht. Das ist also dann so dieses zweite Gespräch. Und danach werden sie auch wieder in den Schulalltag entlassen und gehen dann in die Umsetzung. Und im dritten Schritt wird dann nochmal mit allen Beteiligten einzeln gesprochen, also sowohl mit der betroffenen Person als auch mit allen aus der Unterstützungsgruppe einzeln. Einfach, wie hat sich die Situation verändert? Geht es X wohl gerade besser? X wird natürlich auch gefragt, geht es dir jetzt besser? Und wenn ja, dann, und wenn es X ausreicht von dem, wie es ihm oder ihr jetzt geht, dann ist damit der Ansatz erstmal, ja, erfolgreich beendet. Wenn nicht, dann wird das letztendlich nochmal von vorne wiederholt. Das ist am Ende das, wie der No Blame Approach grob runtergebrochen funktioniert. Und wie gesagt, also es geht halt einfach, ja, mehr so dieser Blick dahin, okay, wie kann der betroffenen Person geholfen werden, ohne sich, ja, Gefahr zu laufen, in diesen Wirrwarr aus Aussagen zu bleiben oder in irgendwelchen Erinnerungen, so wann war was und wie. Und der Ansatz an sich ist nicht schwierig, die Haltung ist vielmehr das Ding. Und das ist zum Beispiel eine Haltung, die ich einfach schon sehr übernommen habe und wo ich auch relativ schnell in der Schulsozialarbeit gemerkt habe, okay, die habe ich irgendwie inne. Und da ist halt so der Kern, ich muss nicht wissen, was alles wann genau wie passiert ist. Und das ist ja etwas, was wir oft intuitiv erstmal machen. Ja, okay, dann erzähl mal, was ist denn passiert und wo und wer war alles dabei und. Aber um eine Mobbing-Situation zu lösen, brauche ich das nicht wissen. Und das heißt nicht, dass ich kein Interesse daran habe oder dass mir das Kind egal ist. Ganz im Gegenteil. Sondern ich gehe auf das Kind zu oder das Kind sitzt bei mir, erzählt mir davon. Dann, also ich finde es immer wichtig, das habe ich ja eben in meinem Beispiel auch schon so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, dem Kind erstmal dafür zu danken, dass es diesen Mut aufgebracht hat. Weil ich bin selbst damals auch gemobbt worden. Und ich weiß, also aus eigener Erfahrung, ich weiß auch aus den Erfahrungen von den Kindern, mit denen ich spreche, oder mit den Jugendlichen, wie viel Mut es einfach kostet, diese Hilfe zu holen, weil wir wollen immer alles selber schaffen. Oder die meisten von uns wollen das. Und genau, von daher da erstmal auch, ja, dafür zu danken, für die Offenheit, für den Mut. Und dann auch zu gucken, okay, möchte das Kind gerade vielleicht auch noch irgendwas Dringendes erzählen, aber dann auch zu sagen, okay, ich war jetzt in der Situation nicht dabei. Das heißt, ich kann es vielleicht auch nicht nachvollziehen, weil gerade wenn dann sagen die, ja, und die andere Seite hat das andere gesagt und vielleicht sitzen sogar Betroffene und Mobbende an einem Tisch und dann sagen die, ja, aber das war gar nicht so und so weiter. Und wo ich dann sage, naja, okay, das ist jetzt für mich erstmal zweitrangig, mir ist wichtig, dass es euch wieder gut geht in dem Fall. Oder wenn ich mit dem betroffenen Kind alleine spreche, erstmal, dass es dir wieder gut geht. Und genau, dann schlage ich, weil ich einfach den Ansatz schon kenne, schlage ich oft den Ansatz dann auch vor und stelle dem Kind dann vor, wie es ablaufen würde, frage, ob es sich das vorstellen kann, gebe aber auch Bedenkzeit. Die Gefühle anerkennen erstmal, also wenn ich denke, oder das ist ja auch was, was Eltern oder Lehrkräfte sonst vielleicht oft haben, so dieses, ja, ich bin geschubst worden, dass man dann so denkt, ja, okay, ich bin auch schon mal geschubst worden, aber was ist denn jetzt, also das kann doch jetzt nicht dein Problem sein, ja, aber vielleicht ist es einfach die Spitze vom Eisberg. Und da das dann einfach anzuerkennen, wenn ein Kind sagt, boah, das hat mich heute so krass verletzt, dieses Schubsen und keine Ahnung was, erstmal das anzuerkennen. Und dann, wie gesagt, auch einfach zu gucken, okay, was braucht das Kind gerade, damit es ihm oder ihr gut geht. Und ja, da kann, also da finde ich es ganz charmant, wenn man zumindest einmal kurz nachfragt, so, hey, weißt du selber, was dir gerade gut tun würde? Um einfach, also manchmal haben sie ja dann so eine Intuition, wo sie vielleicht auch sagen, so, boah, ja, wenn die einfach mal, weiß ich nicht, mich nicht als letztes wählen würden oder. Und genau, ansonsten ja, gehe ich da relativ gerne, relativ schnell zum No-Blame-Approach über.
Es hört sich total sinnvoll an. Ich habe so viele Situationen im Kopf, wo, wenn genau, es sind keine Mobbing-Situationen, aber dieses, es war ein Konflikt zwischen Einzelnen, du versuchst herauszubekommen, was war. Mhm. Person X sagt und Person Y sagt. Und nach einer Stunde ist man irgendwie auch gar nicht weiter im Gespräch. Irgendwie weiß man immer noch nicht so richtig, was war. Ist aber auch noch gar nicht an dem Punkt zu wissen, ja, was hat das überhaupt gemacht? Also was macht das überhaupt mit denjenigen? Und das lenkt ja auch sehr schnell genau dahin zu gucken, also um diese Intensität auch nachzuvollziehen und auch einzuschätzen, ist es Mobbing oder ist es ein anderer Vorfall gewesen? auch da schnell bei dem Punkt zu sein, wie geht es der Person? Welche Tragweite hat das Ganze? Welche Dauer hat es vielleicht schon? Was war sonst noch? Dass man sich da nicht aufhält mit einem, ja, aber der hat das und der hat das. Und gerade wenn dann noch auf der anderen Seite die vielleicht größere Gruppe oder älterer Schüler, ältere Schülerin sitzen, die das besser kommunizieren können und argumentieren können, wird das Ganze ja wahrscheinlich noch schwieriger. Also auch diese Positionen, mit denen man in das Gespräch ginge, wären ja auch sehr unterschiedlich. Ich finde auch schön, dass du so Fragen formulierst. Was würde der Person gut tun? Was fällt ihr ein, was ihr helfen würde möglicherweise, falls sie eigene Ideen dazu hat? Was ich auch sehr im Kopf habe, sind so Aussagen, die oft gut gemeint sind vermutlich, die ich aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit dann eher auch von Eltern gehört habe, wo ich aber auch aufpassen musste, dass ich sie in meiner Rolle als Sozialarbeiterin nicht genauso intuitiv wiedergegeben habe, so ein, ach komm die und du weißt doch, wie das ist und ach, schalt doch auf Durchzug. Weil damit verlagert sich ja letzten Endes auch die Verantwortung auf die Person, dieses, wenn es mir schlecht geht und mich verletzt, dann bin ich schuld, weil mein Fell nicht dick genug ist oder weil ich nicht genug kontern kann. Also ist auch das so, finde ich auch einen ganz wichtigen Tipp, den du gibst, Fragen zu stellen, ins Gespräch zu gehen und nicht versehentlich ungewollt zu werten. Ja. Gibt es aus deiner Erfahrung andere Maßnahmen oder Handlungen, die ich nicht tun sollte als Lehrkraft?
Ja, also wie du schon sagst, also rein intuitiv gibt es super viel, und da will ich mich auch gar nicht von freisprechen, die wir immer mal wieder machen oder die wir auch einfach so gelernt haben. Und ja, so die klassischen hast du jetzt auch schon gesagt oder auch so dieses, ja, was hast du denn gemacht? Also, weil ich ja vielleicht oft eher an Streit denke und dann so denke, naja, ein Streit passiert nicht alleine, da gibt es immer zwei Seiten. Also, ja, was hast du denn gemacht? Aber dann sind wir auch wieder in diesem, ja, was hat denn die betroffene Person eigentlich gemacht? Warum wird sie denn gemacht? Also so diese Schuldzuweisung in dem Sinne. Das ist auf jeden Fall was. Oder auch so dieses, ja, geh denen doch einfach aus dem Weg. Da sind wir dann wieder bei der Besonderheit von Schule. Ich kann denen da nicht aus dem Weg gehen. Das heißt, selbst wenn ich es schaffe, in einem Unterricht mich vorne hinzusetzen und die sitzen hinten oder umgekehrt, auch dann habe ich keinen großen Abstand. Also die Klassenräume sind nun mal begrenzt groß. Oder auch so Aussagen wie, wehr dich doch mal, das ist was wir immer wieder hören. Abgesehen davon, dass Gegengewalt keine Lösung ist, mit dem Kräfteungleichgewicht hätten die da nicht mal eine Chance, also nicht mal verbal irgendwie dem was entgegenzusetzen. Und genau von daher, ja, umso wichtiger da wirklich aufmerksam zu sein, was erzählt mir das Kind gerade eigentlich und wie gesagt, die Gefühle anzuerkennen und ja, dann halt auch einfach eine Unterstützung in Aussicht zu stellen. Also ich muss in dem Moment noch nicht helfen, aber mir das zumindest erstmal anhören. Und ich finde es auch nochmal wichtig, weil ich es eben nicht nochmal betont habe, aber so dieses, das Kind, wenn es weiß, was ihm hilft, kann es das natürlich gerne sagen. Aber ich finde auch da muss man aufpassen, dass man nicht sagt, so ja, dann sag mir, wie du geholfen haben möchtest. Also ich habe ja eben schon gesagt, meine eigene Mobbing-Erfahrung und die war sicherlich auch sehr ausschlaggebend für das, was ich heute mache. Und damals hat halt mein Lehrer gesagt, ja, sag mir, wie ich dir helfen soll und ich werde dir helfen. Und wenn du mir nicht sagen kannst, wie ich dir helfen soll, dann überleg mal, ob es wirklich so schlimm ist, wie du gerade tust. Und ich war gerade 14 Jahre, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder noch nicht ganz und war völlig überfordert damit. Ich habe 2 Jahre lang versucht, schon alles Mögliche. Ich habe auch schon mit anderen Lehrkräften versucht, die Situation zu lösen. Ich wusste einfach nicht mehr, was helfen könnte. Und genau das ist etwas, was man schon vermeiden sollte. Ne? Also nicht zu sagen, ja, okay, dann sag mir, wie ich dir helfen soll, dann mache ich das auch, sondern zu sagen, okay, hast du gerade schon eine erste Idee? Und ansonsten nehme ich das auch nochmal mit und überlege für mich und dann kann ich ja immer noch Expertinnen dazu holen oder kann mich nochmal einlesen in verschiedene Ansätze von Mobbing-Interventionsmöglichkeiten oder wenn es wirklich ein Streit ist, auch da kann ich ja mal überfordert sein, weil ich halt eben nicht weiß, wer hat denn jetzt recht und da ist dann auch die Frage, muss ich wirklich wissen, wer recht hat? Ne? Also deshalb, das meine ich mit, ich merke, dass es einfach eine Haltungssache ist. Mittlerweile bin ich auch bei einem Streit relativ schnell weg davon, wirklich genau verstehen zu wollen, wo kommt es her, wer hat was gemacht, sondern auch da einfach zu gucken, okay, wie lässt sich das lösen? Genau, also von daher, ja, vor allem offen sein, zuhören und Unterstützung anbieten. Ja. Das sind so die, ich würde sagen, wichtigsten Aspekte im ersten Moment.
Sich selbst nicht den Druck machen, die nächsten Schritte selbst in dem Moment schon zu kennen.
Ja, authentisch bleiben einfach.
Ja, ich nehme auch an, gerade bei Mobbing, es ist ja eine Situation, die ja qua Merkmal schon über einen längeren Zeitraum besteht, ist es auch in nur seltenen Fällen notwendig, sehr, sehr schnell zu handeln. Also mit seltenem Fall meine ich, ein intimes Bild hat gerade angefangen, die Runde zu machen vor einer Stunde, wo ich vielleicht durch schnelles Handeln möglicherweise die Situation beeinflussen kann noch ein bisschen. Aber ich gehe davon aus, dass auch das ja ein Punkt ist, wo Menschen, die angesprochen werden, auch nicht sofort die Lösung parat haben müssen, sondern, wie du sagst, sich ja selbst noch informieren können. Wo liegt deiner Erfahrung nach im Kollegium, in der Schule selbst auch nochmal Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen? Wen kann ich da ansprechen?
Also in erster Linie Schulsozialarbeit. Ja. Also es ist letztendlich auch unsere Aufgabe, als Schulsozialarbeitende auch Lehrkräfte zu beraten. Natürlich sind aber auch nicht alle Schulsozialarbeitenden in dem Bereich geschult. Das muss man auch einfach dazu sagen. Oder haben einfach nicht ihren Schwerpunkt in dem Bereich. Aber grundsätzlich Schulsozialarbeit ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Ansonsten, es heißt ja immer ein bisschen unterschiedlich an den Schulen, aber Beratungslehrkräfte sind meistens ja auch noch mal mehr geschult als reguläre Klassenleitungen, sage ich jetzt mal. Ansonsten gibt es an den meisten Orten, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall sowas wie schulpsychologische Beratungsstellen oder vor Ort Anlaufstellen für Kinder in jeglichen Konfliktsituationen, auch da einfach mal zu gucken, was gibt's da. Ansonsten auch, wie gesagt, an Zeichen gegen Mobbing können sich Lehrkräfte jederzeit wenden. Also wir machen zum Beispiel auch Schulungen im No Blame Approach für Schulen, sodass dann zum Beispiel auch ja, ExpertInnen vor Ort sein können, die dann wirklich auch No Blame Approach durchführen könnten. Dann wären die auch nochmal eine Anlaufstelle. Ansonsten, wir beraten, wie gesagt, auch Schulen, also nicht nur Betroffene oder Eltern, sondern auch Schulen, wenn sie sagen, okay, wir haben da eine Mobbing-Situation oder wir glauben, da könnte eine Mobbing-Situation sein, dass wir da dann nochmal gemeinsam drauf schauen und auch gucken, okay, welche Ressourcen gibt es in der Schule, um die Situation zu lösen. Also das heißt nicht immer, dass wir dann kommen und das lösen und die Schule ist irgendwie außen vor, sondern wir schauen dann, okay, wer könnte denn da helfen? Schulsozialarbeit, Klassenleitung.
Was ja auch sehr nachhaltig ist, sich innerhalb der Schule Strukturen aufzubauen, ja, sofern sie noch nicht bestehen. Du hast ja vorhin die Schutzkonzepte angesprochen. Schulen haben sich ja durchaus auch dem Thema schon angenommen, weil es kein neues ist. Sich zwar ein bisschen durch die mediale Ebene weiter verändert, aber an sich ja ein Thema ist, was schon lange besteht. Und ja, auch die Ermutigung, sich von außen dann nochmal Unterstützung zu holen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch gerade so juristische Dinge zum Beispiel schwer zu beurteilen sind. Auch da liegen Informationen ja manchmal auch im Außen und nicht in der Schule selbst. Also auch da nicht die Lösung alleine in der Schule zu erwarten, ist sicherlich. Ja.
Ich glaube, es hängt vielleicht auch noch mal von der Schulform ab. Also das merke ich, ich bin an der Gesamtschule und bei uns, wir arbeiten mit Abteilungsleitungen, also es sind ja dann auch Mittelstufenkoordinationen, wie auch immer das an anderen Schulen heißt, aber bei uns letztendlich ja auch Mitglieder der Schulleitung und die sind zum Beispiel halt in diesen juristischen Aspekten sehr gut und bei uns ist es halt auch eine enge Zusammenarbeit. Ne? Also wir haben da die klassische Bad Cop, Good Cop Rollenverteilung. Ich bin auf pädagogischer Ebene für die Betroffenen da und wenn es doch irgendwas zu ahnden gibt, weil es einfach vielleicht auch eine Straftat beinhaltet oder sowas, dann ist das halt Sache von Schulleitung, um das halt eben nicht zu vermischen, weil sonst wird es halt schwierig mit dem No Blame Approach. Ne? Wenn ich auf der einen Seite die Mobbenden irgendwie sanktioniere und auf der anderen Seite sage, ja kommt, helft mir doch mal, weil ich möchte, dass es dem betroffenen Kind wieder gut geht, dann ja, könnte das auch so ein Interessenskonflikt sein. Aber auch da finde ich, ist es wichtig, in Schule zu überlegen, kriegen wir das auch irgendwie hin? Können wir uns das irgendwie auch aufteilen, Bad Cop, Good Cop? Und wenn es ein Klassenleitungsteam vielleicht ist, zwei Klassenleitungen, die sich das aufteilen, dass man, ja, weil nur weil ich in No Play Approach ansetze, heißt nicht immer, dass ich nicht auch vielleicht was anderes machen muss. Also ich habe jetzt eben, als du gesagt hast, so, ja, manchmal gibt es ja auch Sachen, dass man schnell handeln muss, weil ein Bild online gestellt wurde, habe ich jetzt auch noch irgendwie an körperliche Übergriffe, also es gibt ja durchaus auch körperliche Gewalt letztendlich, auch wenn psychisch natürlich das häufigere ist, aber die körperliche Gewalt gibt es ja auch. Auch da muss ja vielleicht erste Hilfe geleistet werden oder. Also so Sachen müssen natürlich dann direkt gelöst werden, aber ja, ansonsten darf ich mir da auch mal noch den Nachmittag nehmen und zu recherchieren und kann dann am nächsten Morgen wieder mit dem betroffenen Kind sprechen und die nächsten Schritte bearbeiten und um für den No Blame Approach noch mal ein bisschen Werbung zu machen, sich da vielleicht auch selbst noch mal reinzudenken oder reinzufuchsen. Letztendlich, wir sagen in unseren Seminaren, es braucht ungefähr 2 Stunden Zeit, um den No Blame Approach zu nutzen und damit die Mobbing-Situation nachhaltig zu lösen. Also 2 Stunden sind trotz enger Ressourcen oder knapper Ressourcen etwas, ja, was man doch irgendwie unterkriegen kann, weil es halt eben im Vergleich zum Benefit einfach enorm wenig ist. Ne? Also ich muss wenig Zeit aufwenden und kann die Situation dafür langfristig lösen.
Wenn wir jetzt Lehrkräfte haben oder Schulsozialarbeitende, die gerne direkt loslegen würden, sagen würden, finde ich sehr spannend. Kannst du empfehlen, wo sie sich informieren können? Habt ihr auf eurer Seite zum No-Blame-Approach Material, wo sie sich ein bisschen einlesen können? Oder?
Bei uns im Blog. Ansonsten auch sowas, schulpsychologische Beratungsstellen, Jugendämter oder sowas bieten auch öfter mal Fortbildungen dazu an. Wie gesagt, wenn jetzt eine ganze Schule oder Schulleitung sagt, so boah, da hätte ich aber Lust, irgendwie mal so 10, 12 Lehrkräfte drin zu schulen. Wie gesagt, wir bieten da auch Seminare an. Da gibt es super viel Literatur zu einfach mal reinlesen.
Ich bleibe gedanklich noch mal kurz beim Bereich Intervention, weil wir haben über eine Gruppe von Menschen noch gar nicht gesprochen, die wahrscheinlich auch eine immense Rolle spielt. Wir haben über sie gesprochen im Bereich Prävention, nämlich die Eltern. Welche Rolle spielen Eltern bei der Intervention? Werdet ihr, also ich kann mir vorstellen, dass das ja diejenigen sind, die auch sehr schnell von der Problematik erfahren, bis hin zu, wenn sich Mobbing manifestiert, das auch früher wissen, als es an Schule bei erwachsenen Menschen in der Schule angekommen sein kann. Werden Schulen angesprochen? Wie können sie darauf reagieren? Welche Rolle spielen Eltern im Bereich Intervention?
Ja, also tatsächlich, unsere Beratungsangebote werden viele von Eltern wahrgenommen. Weil, also nicht unbedingt, weil sie es immer auch als erstes erfahren. Also sicherlich, wenn es dem Kind nicht gut geht, merken Eltern das auch schneller. Und wenn sie Glück haben, erfahren sie dann auch relativ schnell, in Anführungszeichen, was da eigentlich dahinter steckt. Wobei auch das oft, also wir sprechen da nicht davon, dass wir dann wirklich direkt nach den 4 Wochen das oft schon wissen. Ne? Also oft ist das einfach schon, weil die Betroffenen versuchen es selbst zu lösen. Sie wollen es alleine schaffen. Sie schämen sich vielleicht auch dafür. Also von daher sprechen wir da oft von einer verdeckten Gewalt, die stattfindet, wenn wir von Mobbing sprechen. Und von daher ist jetzt auch ein Trugschluss zu sagen, okay, die wissen das immer direkt als erstes oder die bekommen das direkt mit. Oder vielleicht geht es denen auch ähnlich wie Lehrkräften, dass sie auch so sagen, naja, okay, das, du bist jetzt heute geschubst worden, aber meinst du nicht, das ist nicht so schlimm so? Und dann zieht sich das Kind vielleicht auch zurück und erzählt erstmal wieder nicht davon. Aber ja doch, die spielen schon auch eine entscheidende Rolle, weil sie halt eben Dinge eher nochmal mitbekommen oder so bestimmte Signale Eltern auch nochmal eher wahrnehmen können. Also verloren gegangenes oder kaputtes Material. Also weil ich vielleicht doch geschubst wurde oder weil mir Dinge entwendet wurden, weil ich erpresst wurde, was auch immer. Also aus verschiedensten Gründen kann ja eine Gewalthandlung dafür sorgen, dass Material verschwindet oder kaputt geht. Das ist etwas, was Eltern immer wieder ja, merken dann, wenn sie halt Material jetzt vielleicht das dritte Dreieck für diese Woche schon kaufen müssen. Das heißt also, sie merken es auf jeden Fall früh und gleichzeitig sind sie oft in der Situation, sie können halt nicht viel verändern. Weil wenn ich das zu Hause mitbekomme, was kann ich denn daran verändern, dass mein Kind in der Schule fertig gemacht wird? Also auch da sind wir dann wieder bei diesem Intuitiv oder was ist meine erste Handlung? Ich will dann in die Schule, ich will dann mit den anderen Kindern sprechen oder ich rufe die anderen Eltern an und sage, hier, dein Kind macht mein Kind fertig und. Sind wir auch nochmal bei den ungeeigneten Maßnahmen, weil letztendlich, das verbessert die Situation nicht. Und da ist dann aber halt genau dieser Knackpunkt, viele holen sich dann erstmal eine Beratung bei uns, um einfach zu gucken, okay, was können wir eigentlich machen? Und letztendlich, wenn wir dadurch eingeschaltet wurden und die Schule mit ins Boot holen, dann, also die Situation langfristig zu lösen, findet fast ausschließlich, kann es nur in diesem Kontext in der Schule dann auch passieren. Und da können Eltern dann in dem Sinne natürlich nichts direkt machen, aber so für das Kind da sein, zu Hause das Kind auffangen, immer nochmal ein offenes Ohr zu haben, weil vielleicht ist es auch so die Hoffnung, ja okay, das ist jetzt heute angesprochen worden, ab morgen geht es mir direkt wieder super. Und die, also viele Kinder und Jugendliche verstehen ja gar nicht, dass sie jetzt über Wochen oder ja über einen Monat dann, wenn wir von Mobbing sprechen, schon Selbstvertrauen irgendwie auch verloren haben. Ne? Also auch das beschäftigt sie ja dann vielleicht, weil sie trotzdem dem nicht trauen können, wenn es vielleicht gerade gut läuft. Und ja, da das Kind dann einfach zu Hause aufzufangen und letztendlich auch da weiterhin zu beobachten, geht es dem Kind denn tatsächlich besser oder frisst es gerade nur die Sachen mehr in sich rein, weil es sich halt jetzt nicht traut zu sagen, das hilft mir gar nicht, was da versucht wird. Und da sind Eltern dann ja wichtige Ansprechpersonen für die Kinder, aber auch für alle, die die Intervention durchführen.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, den Eltern auch sehr schnell unterschätzen, was sie beitragen können, indem sie in Anführungszeichen einfach nur da sind und zuhören. Es fühlt sich als Eltern möglicherweise untätig an, weil ich nicht aktiv irgendetwas unternehme, Schritte gehe. Aber ich glaube, das ist ja so einer der zentralsten Dinge überhaupt. Denn gerade wenn sich Mobbing manifestiert hat, ist ja auch in meinem Umfeld fast niemand mehr, der oder die für mich da ist, mir zuhört. Ja. Eine Person, der wichtig ist, wie es mir geht oder mir das zumindest signalisiert. Und gleichsam, was ich auch immer mal wieder höre von Schülerinnen und Schülern, die sagen, oh Gott, das kann ich nicht meinen Eltern erzählen, weil sonst ist mein Handy weg, sonst ist XY. Auch gerade bei diesen aktiven Schritten, die Eltern in gutem Willen tun, aber die da nicht unbedingt gut sind, das auch Ängste auslösen kann. Kann ich das überhaupt meinen Eltern anvertrauen? Weil wenn ich denen das sage, dann gehen die vielleicht direkt dahin und sprechen die Eltern an, dann wird es noch schlimmer für mich. Also auch sich einerseits bewusst zu machen, was man leistet und tun kann für das Kind, indem man da ist, und gleichsam, was man auch falsch machen kann, wenn man aktiv wird. Und immer diese Vertrauensebene und die Beziehungsebene mit dem Kind da als Wichtigstes im Blick zu haben und vielleicht auch Dinge nicht über den Kopf des Kindes hinweg zu tun. Das habe ich im Jugendzentrum immer mal wieder erlebt, dass Eltern dann auch ohne mit ihrem Kind abzusprechen zur Schulleitung gegangen sind. Also auch da die Kinder, das betroffene Kind mitzunehmen, jeden Schritt gemeinsam zu besprechen, nichts einfach zu tun, heimlich zu tun oder ohne das Wissen.
Ja, genau. Also es ist auch tatsächlich einer unserer wichtigsten Ansatzpunkte. Wir machen nichts gegen den Willen des Kindes. Und das ist auch ein Aspekt, der auch aus dem No-Play-Push kommt. Ja. Also solange wir nicht das Go von der betroffenen Person haben, also die Intervention durchzuführen, wird halt keine durchgeführt. Das ist auch manchmal schwer auszuhalten, auch für Eltern, da bin ich mir sicher. Aber genau, das ist halt einfach ein Aspekt, ja, Beziehungsebene vor, ich will jetzt aber selbst das Gefühl haben zu helfen. Also da muss ich dann auch vielleicht diesen Schritt, auch als Lehrkraft, also egal wer, ich muss auch einfach zurückstecken können, mein eigenes Bedürfnis von, ich will aber jetzt helfen, hin zu, okay, ich akzeptiere, dass das Kind vielleicht jetzt erstmal seine ganze Energie da reingebracht hat, mir davon zu erzählen und diesen Mut aufgebracht hat. Und dann darf das auch erstmal sacken. Und vielleicht schläft es dann nochmal eine Woche drüber und dann sagt es, okay, jetzt habe ich auch wieder Energie, dafür die nächsten Schritte zu gehen. Aber da sind wir auch wieder an dem Punkt, das muss ja nicht übereilt werden. Also natürlich wollen wir helfen und es ist sicherlich auch sinnvoll, das Kind darin zu ermutigen, die Hilfe zu bekommen und auch Ängste zu nehmen letztendlich. Aber es halt eben auch nicht dazu zu zwingen. Also nur weil man vielleicht aus eigener Erfahrung weiß oder aus der vermeintlich allwissenden Erwachsenenperspektive, weiß ich vielleicht, natürlich geht es dir danach besser. Aber das Kind darf halt auch einfach selbst erstmal zu dem Entschluss kommen.
Ja, und auch die Verantwortung bei dem Kind zu lassen und nicht sie abzunehmen. Ich dachte gerade dran, und das bringt uns auch so ein bisschen zu der anderen Ebene, Prävention. Wie kann man sowas auch im Vorfeld schon kommunikativ klar machen? Was wäre denn, wenn man entscheidet immer selbst? Also wenn ich, weil glaube ich mit diesem, ich vertraue mich an oder aber ich hole Hilfe für eine andere Person, auch diese Sorgen verbunden sind, oh Gott, das wird dann zum Selbstläufer und dann passiert irgendwas damit, was wir nicht mehr selbst beeinflussen können. Und das bringt mich jetzt zu dem Bereich Prävention, weil schön ist natürlich, wenn solche Situationen so wenig wie möglich entstehen, und da gibt es sicherlich auch Raum an Schule, Dinge zu tun, um da die Risiken ein bisschen zu senken, vorzubeugen. Natürlich ist allgemein auch das Wertesystem, das Miteinander einer Schule, wenn es gelebt wird, zahlt sicherlich darauf ein. Was kann ich so ganz konkret im Bereich Prävention machen? Du hast ja schon ein bisschen erzählt auch von eurem Präventionskonzept. Was sind da so die wichtigen Punkte, die wirklich helfen, dass Mobbing vielleicht seltener entsteht? Oder sie sich handlungssicher auch fühlen im Umgang dann mit, was ist, wenn wir so das Gefühl haben, da könnte sich eine Mobbing-Situation anbahnen?
Jetzt kommt wahrscheinlich die unbeliebte Antwort. Generell ist es erstmal wichtig, die Beziehungsebene einfach zu stärken, Empathievermögen zu stärken, Selbstwirksamkeitsgefühl zu stärken. Und letztendlich halt auch einfach die Werte, die man vereinbart hat, auch selbst vorleben. Ne? Also wenn ein Kind die Erfahrung gemacht hat, wenn ich das Mama oder Papa erzähle, dann, oder wenn ich Lehrkraft erzähle, dann rennen die direkt los und dann kopflos machen die das Nächste. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie abwertend, sondern einfach ein sehr intuitives Gegenüber einfach erlebe, das vielleicht erst handelt und dann überlegt oder dann auf eine Herausforderung stößt, dann habe ich natürlich nicht das Vertrauen, wenn die Person mir dann plötzlich erzählt, so ja, wir sprechen erstmal und wir machen noch nicht. Also wenn ich aber weiß, okay, Mama, Papa, Klassenleitung, wer auch immer, hört mir erstmal zu und nimmt auch meine Gefühle ernst und schaut gemeinsam mit mir, wie wir Lösungen finden können, dann habe ich dann natürlich schon von vornherein ein ganz anderes Vertrauen zu. In der Klasse, gerade weiterführende Schule, ist ja oft nochmal so ein Break zu Grundschule. Also Grundschule ist ja noch nach dem Kindergarten relativ eng auch so mit den SchülerInnen verbunden. Und dann kommt weiterführende Schule und es ist plötzlich nicht mehr ganz so eng und es verläuft sich, es gibt viel mehr Fachlehrkräfte. Und da aber trotz allem auch als Klassenleitung so ein bisschen zu schauen, okay, was kann ich denn eigentlich tun, um ja auch über Gefühle sprechen zu können, also Klassenrat zu machen, wo es irgendwie normal ist, auch Gefühle zu äußern. Also in dem Moment, wo ich denke, okay, ich habe noch nie mit der Person über Gefühle gesprochen, natürlich ist meine Antwort auf die Frage, wie geht es mir, gut. So, ne? Aber in dem Moment, wo ich weiß, ich spreche regelmäßig über Gefühle und ich kann da auch mal sagen, ich habe Angst oder ich bin wütend, ohne dass ich direkt Ärger bekomme oder dass ich da direkt irgendeine Hilfe übergestülpt bekomme, die ich gar nicht brauche, sondern das Gefühl ist halt einfach da und es geht auch wieder. Also es ist ja auch mal in Ordnung. Also ich darf ja auch mal traurig sein, ich darf mal ängstlich sein und das Gefühl darf auch von alleine wieder gehen oder mit Unterstützung gehen. Aber in dem Moment, wo ich halt einfach weiß, ne? Ich darf über Gefühle sprechen, ich kann über Gefühle sprechen, ich bin es gewohnt, in diesem Umfeld über Gefühle zu sprechen, fällt es mir im Endeffekt sicherlich auch leichter, über eine Mobbing-Erfahrung zu sprechen, als in einem anderen Kontext.
Ja, und gerade wenn es so im Alltag eingeübt ist, ohne dass eine Situation wie Mobbing im schlimmsten Fall im Raum steht, dann ist es ja auch noch leichter, das erstmal zu trainieren, weil es um alltägliche Situationen geht, die, ja.
Ja, genau, also halt tatsächlich präventiv zu denken, ne? Und nicht erst in der Situation, in der wir tatsächlich Mobbing oder festgefahrene Konflikte oder Gewalterfahrungen haben, sondern von Anfang an einfach, aber ja, zu lernen und zu trainieren, über Gefühle zu sprechen.
Ja, ist auch ein Erfahrungsraum, den vielleicht auch nicht alle so zu Hause haben, alle Kinder. Und ich denke auch gerade an andere Anlässe, die so Anfang der 5. immer mal wieder dazu geführt haben, dass Mobbing zur Sprache kam, ohne dass es vorher Thema war. Das ist so der Bereich Klassenchat, weil auch da ist ja so ein Bruch von der 4. in die 5. Klasse. Spätestens da bekommt der größere Teil der Klasse dann die ersten Geräte, weil die Schulwege weiter werden, die Kinder erreichbar sein sollen und das Interesse der Kinder natürlich auch da ist, so beidseitig zu Hause. Und in der Regel kommt es ja dann im Klassenchat zu ganz diversen Problemen, unter anderem auch zu Ausschluss und Ähnlichem, was dann im Bereich Mobbing gehen kann. Mobbing ist ja, also das Klassenchat ist ja dann sukzessive auch immer mehr Austragungsort für Mobbing. Und regelmäßig, wenn ich an Schulen war, haben wir erstmal, wenn es um das Thema Klassenchat ging und wir hatten da mehrere Stunden Zeit darüber gesprochen, worüber können wir jetzt in dem Rahmen reden und worüber nicht und wie gehen wir mit Dingen um, mit Konflikten, aber auch dann mit Themen wie Mobbing, weil sehr häufig darüber auch in Mobbing-Situationen überhaupt erst angesprochen wurde. Ich teilweise nach den Präventionsangeboten an Schule auch mit den Lehrkräften noch zusammensaß, weil sie darüber erst durch ihr Beisein in dem Projekt überhaupt erst dazu kamen und ihnen das vorher nicht bewusst war. Also auch da so Räume zu haben, wo es gar nicht erstmal primär um Mobbing geht, die aber so durchaus auch mit Mobbing zu tun haben können. Auch da kommt dann auch vieles zur Sprache oder Sportunterricht oder Ähnliches, also verschiedene, es gibt ja so verschiedene Settings, wo man auch entweder einen Raum schaffen kann, weil man weiß, da kommen dann vielleicht die Gespräche automatisch drauf, oder aber einen Raum schaffen kann, Alternativen zu trainieren. Und beim Wählen im Sportunterricht könnte es dann ja auch vielleicht eine andere Art der Wahl sein, die nicht darauf basiert, dass die sportlich stärksten wählen und ne, so, also alternative Erfahrungsräume zu schaffen. Wenn ich so zurückdenke an die Situation, die wir in unserer Klasse hatten und meine Reaktion, wo ich nicht nachgedacht habe, denke ich rückblickend auch, es wäre für mich hilfreich gewesen, wenn wir vorher in der Klasse mal überlegt hätten, wie könntet ihr überhaupt reagieren, wenn, dann wäre ich vielleicht gar nicht auf den Gedanken gegangen, in der Situation selbst so dazwischen zu gehen. War jetzt, ich will es nicht rückgängig machen im Nachhinein, aber war nicht der weiseste Entschluss für alle, sondern hätte dann eher das Gespräch mit anderen gesucht, wo ich vermutet hätte, die teilen meine Haltung und hätte dann vielleicht auch Hilfe geholt. Ich glaube, vieles resultiert auch aus einer gefühlten Handlungsunsicherheit, weil ich nicht so richtig weiß, was kann ich denn tun? Und auch ein Gefühl von, ja, aber ich bin da ja gar nicht beteiligt, ich habe ja gar nichts gemacht, ich kriege das irgendwie mit und finde es blöd, aber ich habe damit ja nichts zu tun. Also das, was du vorhin erwähnt hast mit dem, jeder ist Teil des Systems in der Klasse und auch die Zuschauenden haben eine aktive Rolle, auch wenn sie nur in Anführungszeichen zuschauen, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt dann in der Prävention, ne, um gerade die Macht der Zuschauenden zu nutzen, die ja doch einen großen Einfluss haben darauf.
Ja, genau. Also deshalb sind die halt auch unsere Hauptzielgruppe, ohne dass wir jetzt da tatsächlich differenzieren. Wie gesagt, wir haben eine Klasse vor uns sitzen, wenn wir dieses Präventionsprojekt machen. Aber letztendlich wollen wir halt genau diese Unsicherheit von den Zuschauenden nehmen und umwandeln in erste Ideen oder auch einfach das Bewusstsein dafür, was sie damit bewirken können. Also, weil das ist auch so ein zentraler Satz, den wir in den Workshops immer sagen, alle haben die Macht, etwas zu verändern auch daran. Also letztendlich, ja, sind alle beteiligt, aber alle können halt auch etwas verändern und deshalb seid ihr deiner Rolle bewusst. Also das ist so etwas, was wir immer wieder sagen. Und ja, genau, du hast gesagt, also für die einen ist es die Lösung zu sagen, okay, ich stelle mich direkt dazwischen und sind damit auch im Nachgang happy. Also du hast jetzt gesagt, so du... Ja, du bist nicht unglücklich damit, aber so richtig war es nicht die perfekte Lösung für dich. Für andere ist es das. Und da finde ich es auch immer hilfreich, einfach zu zeigen, okay, es gibt aber noch so viel mehr. Also, weil diese Angst, die du ja auch, also die deine Erfahrung ja auch so ein bisschen bestätigt, in Anführungszeichen, so dieses, naja, meine Rolle verändert sich danach ja auch. Aber ich kann ja genauso gut zum Beispiel zu der betroffenen Person hingehen und sagen, hey, das, was da heute passiert ist, das ist nicht in Ordnung, du bist gut so, wie du bist. Also ich kann erstmal die betroffene Person stärken oder ich kann fragen, hey, ich habe das vorhin gesehen, ich habe das Gefühl, es geht dir damit nicht gut, liege ich damit richtig? Also jetzt auch so formuliert, dass ich nicht einfach frage, ne, geht's dir gut? Weil dann ist oft die Antwort, ja, weil ich auch nicht das Vertrauen habe. Aber wie gesagt, wenn in der Klasse sowieso schon über Gefühle gesprochen wird, auch da wird die Antwort ja dann vielleicht ehrlicher sein, wenn man fragt, wie geht's dir? Genau, Lehrkraft einschalten, betroffene Personen stärken. Vielleicht bin ich aber auch mit den Mobbenden eigentlich befreundet und frage mich gerade, was geht da eigentlich ab? Auch dann kann ich hingehen und nochmal sagen, das ist überhaupt nicht in Ordnung, was da gerade abgeht. Lass es mal, finde ich nicht cool. Also es kommt halt auch drauf an, ne? Was traue ich mir selber zu, wie ist mein Verhältnis zu den verschiedenen Beteiligten innerhalb dieser Konstellation und dann so den eigenen Weg finden. Und du hast auch angesprochen, so dieses, ich muss es ja auch nicht alleine machen. Ich habe ja vielleicht ein Gespür dafür, boah, wem gefällt das da gerade auch gar nicht und traue sich vielleicht auch nicht. Und dann sind wir halt zu zweit oder zu dritt und sind gemeinsam auch stärker und jede einzelne Person kann etwas verändern, aber wenn 2, 3, 4 Leute den Anfang machen, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel höher, dass halt noch mehr mitziehen und sich die Konstellation noch mehr auflöst oder verändert.
Was ist für dich eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir unbedingt aus dem Podcast noch mitgeben sollten? Das Wichtigste von all den Dingen, über die wir heute gesprochen haben?
Sei dir deiner Rolle bewusst. Ich habe es eben schon kurz gesagt, also dass einfach alle Beteiligten wissen, sie können etwas verändern und sie müssen vielleicht auch einfach etwas verändern. Und ja, sich da im Zweifelsfall aber auch Unterstützung zu holen, wenn man merkt, okay, ich schaffe es aber einfach nicht alleine.
Die Macht liegt auch bei Zuschauenden, auch bei Lehrkräften, auch bei Schulsozialarbeit. Alle, die unterstützen können, können helfen, auch Mobbing zu verhindern möglicherweise oder Mobbing zu lösen. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst und uns so wertvolle Einblicke gegeben hast in das, was ihr tut bei Zeichen gegen Mobbing, aber auch in das, was an Schule getan werden kann, um Mobbing möglichst zu verhindern oder aber auch gut mit solch einer Situation umzugehen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Liebe Vera, vielen Dank, dass du quasi, ja, eigentlich auch ein bisschen so meine Arbeit und unsere Arbeit von mir dann natürlich auch an der Stelle übernommen hast. Ich fand ein sehr, sehr spannendes, sehr hilfreiches Gespräch. Natürlich ist entscheidend, was die Leute da draußen denken. Was würdest du sagen, was ist nochmal bei dir wirklich hängen geblieben?
Ich fand besonders wichtig, dass Anna den Aspekt hervorgehoben hat, dass die Zuschauenden eine ganz, ganz wichtige Rolle im Mobbingprozess spielen. Und zwar insofern, dass bei ihnen eine große Macht liegt, Mobbing entweder zu verhindern oder aber auch Mobbingprozesse zu beenden. Und diese Verantwortung, die sie da haben oder diese Rolle, die sie spielen, ist ihnen in der Regel gar nicht bewusst. Und damit sie dieses Bewusstsein bekommen, aber auch Werkzeuge in die Hand bekommen, wie sie denn handeln können, haben wir einen Unterrichtsimpuls entwickelt. Den können Lehrkräfte oder Schulsozialarbeitende in 45 Minuten umsetzen und bedarf keinerlei Vorbereitung. Der ist komplett ausgearbeitet und soll eine Maßnahme sein, wie wir die Zwischenzeit überbrücken können, bis hoffentlich auch von EU-Seite und Länderebene da nochmal mehr Möglichkeiten und Maßnahmen in die Hand gegeben werden.
Das klingt doch super und wie immer findet ihr genau diesen Unterrichtsimpuls und auch vieles weitere natürlich auf unserem Campus.